The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. Dezember.
It's very sad.
Das könnte für Donald Trump die Überschrift der vergangenen Wochen sein. Es läuft nicht besonders gut für den Ex-Präsidenten, sein ewiger medialer Gegner, die New York Times oder wie er sie nennt.
The failing New York Times.
Die schrieb in dieser Woche auch noch spöttisch, Trump and his terrible, horrible, no good, very bad 3 weeks. Was ist los bei dem Mann? Seit dieser Woche ist er endgültig der große Verlierer der Midterm-Elections. Die Republikaner konnten den Demokraten zwar bei den Zwischenwahlen das House of Representatives abnehmen, aber ein weiterer Kandidat, den Trump endorsed hatte, also den er persönlich den Wählern empfohlen hatte, ging leer aus. Bei der Stichwahl um das Amt des Senators von Georgia verlor der schillernde Republikaner Herschel Walker gegen den Demokraten Philip Warnock. Er stellte fest,
It is my honor to utter the 4 most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Die Lektion ist, dass der Name Trump alleine nicht mehr so zieht. Die Wähler haben außer in Georgia viele Kandidaten durchfallen lassen, für die der Ex-Präsident geworben hatte. Die waren den Amerikanern oftmals einfach zu radikal. Der republikanische Senator John Thune kritisierte jetzt bei CNN offen den Ex-Präsidenten, dessen Präsenz und das Märchen von der gestohlenen Wahl seien der Grund für die Niederlagen gewesen.
Because of Trump's presence out there, because a lot of the candidates that had problems in these elections were running on the 2020 election being stolen, and I don't think independent voters were having it.
Und es gibt noch eine zweite Frontlinie für Trump, die verläuft im Gerichtssaal. Seine Trump Organization wurde jetzt in allen 17 Anklagepunkten für schuldig befunden, unter anderem wegen Steuerbetrugs. Damit ist Trump nicht als Person verurteilt, aber sein Familienunternehmen. Gut für sein Image ist das nicht. 2 weitere Untersuchungen könnten viel höhere Wellen schlagen. Die eine dreht sich um seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar vergangenen Jahres. Trump hatte vorher seinen Anhängern eingeheizt, dass sie niemals eine Niederlage bei der Wahl eingestehen würden.
All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Aber was sagte er noch an diesem Tag hinter den Kulissen? Welche Verbindungen hatte er zu radikalen Gruppen? Das ist das eine. Das zweite ist die Frage, warum der Präsident als geheim eingestufte Dokumente in sein privates Anwesen Mar-a-Lago in Florida mitnahm. Hat er damit gegen das Spionagegesetz verstoßen? All das untersucht die Staatsanwaltschaft. Das könnte Wasser auf die Mühlen von Trumps Gegnern in seiner Partei sein, zum Beispiel für Ron DeSantis, den siegreichen Gouverneur von Florida, dem viele nachsagen, er wolle selbst für das Weiße Haus kandidieren. Vielleicht will Trump nochmal Präsident werden, um sich im Fall der Fälle selbst zu begnadigen. Wer weiß das schon? Laut New York Times sprach er mit Mitarbeitern über Möglichkeiten der Selbstbegnadigung, als er noch im Weißen Haus amtierte. Juristen streiten, ob das überhaupt geht. Es wäre auf jeden Fall eine Premiere. Das Staatsoberhaupt wird Richter in eigener Sache und über ihm ist nur der Himmel. Donald Trump wäre dann ein bisschen wie einst Louis XIV, der absolutistische Sonnenkönig von Frankreich. Der sagte bekanntlich, L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie sieht unser Leben in der Zukunft aus? 4 Startups mit innovativen Ideen haben sich bei uns auf der Pioneer One vorgestellt.
Wenn wir uns mal Cultivated Meat anschauen, dann versuchen wir eigentlich in einem Bioreaktor das nachzustellen, was in einem aufwachsenden Tier sonst stattfindet.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwed und Annette Weisbach berichten über steigende Mietpreise und den chinesischen Aktienmarkt. Wir wundern uns über Tests für Sechsklässler, die selbst Politiker nicht schaffen. Und wir erinnern an einen legendären Film über den wohl berühmtesten Außerirdischen der Welt. Ich möchte Sie nun für ein paar Minuten in die Zukunft mitnehmen und Ideen zeigen, die unser Leben verbessern könnten. Keine Science Fiction, sondern reale Game Changer, sogenannte Breakthrough Technologies. Erfindungen, die noch nicht auf dem Markt sind, aber kurz davor stehen. Wir haben vor einigen Tagen solche Unternehmen zu uns an Bord geladen. Auf der Pioneer One haben rund 80 Menschen zugehört und mitdiskutiert, was unsere Pioneers for Future vorgestellt haben. Es ging um 4 Bereiche: Energie, Ernährung, Gesundheit und Mobilität. In kurzen Vorträgen haben sie ihre innovativen Ideen unseren Pioneers live vorgestellt. Im Bereich Energie haben wir uns mit der Kernfusion beschäftigt. Nicht zu verwechseln mit der Kernspaltung. Heike Freund von der Firma Marvel Fusion hat uns geschildert, wie sie unsere Energieversorgung durch die Kernfusion verbessern will.
Grundsätzlich gibt es 2 technische Möglichkeiten, wie man die Prozesse der Sonne auf der Erde reproduzieren kann. Das ist einmal die magnetbasierte Fusion und einmal die laserbasierte Fusion, bei der mit verschiedenen Lasern auf ein Treibstoffkügelchen geschossen wird und dann durch die Laser Energie in einem Treibstoffkügelchen deponiert wird und hiermit die Fusionsreaktionen ausgelöst werden. Und damit dann Fusion als CO2-freie, saubere und sichere Energiequelle der Menschheit zur Verfügung gestellt wird. Und bei Marvel Fusion verfolgen wir einen laserbasierten Ansatz. Wir verwenden hier neueste Erkenntnisse aus der Lasertechnologie, verwenden hier sehr kurz gepulste, hochintensive Laser, schießen damit auf ein Treibstoffkügelchen, lösen damit die Fusionsreaktionen aus. Wir haben hier in den letzten 18 Monaten große Durchbrüche in der Wissenschaft gezeigt. Wir brauchen die erneuerbaren Energien kurzfristig. Es ist aber leider so, dass bei den erneuerbaren Energien wir in Deutschland keinen kompetitiven Vorteil haben. Also Solarenergie wird immer günstiger in Spanien sein und die Industrie braucht in Deutschland ganz dringend mehr bezahlbaren, sauberen, sicheren Strom. Und was wir leider momentan sehen, ist, wir haben in Deutschland die höchsten Energiepreise der Welt. Gerade die energiereichen intensiven Industrien, Chemie, Stahl, Aluminium, wandern aktuell ab, investieren im Ausland, investieren nicht in Deutschland. Und das ist für mich ein sehr alarmierendes Signal, weil die Wirtschaft ist am Ende der Rückhalt unseres Wohlstands hier in Deutschland. Von dem her brauchen wir gerade hier in Deutschland auch zukünftig weitere Energiequellen über die erneuerbaren Energiequellen hinaus. Und Fusion wäre hier genau die sehr dichte, saubere, sichere Energiequelle. Wir können auf der Größe von einem Fußballfeld 1 Gigawatt herstellen. Das wäre für die ganze Industrie wirklich ein Gamechanger.
Wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wenn schon Fleisch, muss es dann unbedingt vom Tier stammen? Das ist das große Thema von Wolfgang Kühnel und seiner Firma Cultivated Bee. Er arbeitet am künstlich gezüchteten Fleisch.
Wir beschäftigen uns mit dem weiten Feld der zellulären Landwirtschaft, also Cultivated Meat, aber auch Präzisionsfermentation. Das Geschäftsmodell der Cultivated Bee ist das, was man neudeutsch einen Enabler nennt. Wir entwickeln Produkte und Technologien, die andere Player in dem Feld der zellulären Landwirtschaft ermöglichen, ihr Geschäftsmodell zu hebeln, deutlich schneller in den Markt zu kommen, günstigere Prozesse anzuwenden, besser die Preispunkte zu finden und natürlich auch hochqualitative Produkte herzustellen. Wenn wir uns mal Cultivated Meat anschauen, dann versuchen wir eigentlich in einem Bioreaktor das nachzustellen, was in einem aufwachsenden Tier sonst stattfindet. Ja, dazu müssen wir einem Tier Zellen entnehmen. Das Tier lebt danach weiter, es stirbt nicht und der Eingriff ist auch schmerzfrei. Diese Zellen, die muss man dann ein bisschen sortieren in Muskel- und Fettzellen, je nachdem, was man gerade haben will. Und dann gibt man da ein Wachstumsmedium rein und dieses Wachstumsmedium, mit dessen Hilfe proliferieren die Zellen dann in dem Bioreaktor. Was ist in so einem Wachstumsmedium? Da sind genau die Stoffe drin, die normalerweise auch in so einem Tier vorhanden sind. Wir haben Zucker zur Energieversorgung, wir haben Aminosäuren, aus denen sich nachher die Proteine ausbauen. Und dann geben wir noch Wachstumsfaktoren hinzu. Die gibt es auch bei uns Menschen oder auch in jedem Tier. Ja, die sagen den Zellen so, jetzt bitte teilt euch, vermehrt euch und werdet in der Masse mehr. Die Herausforderungen sind, das natürlich in einen Massenmarkt zu überführen, diesen Prozess zu skalieren und natürlich Preispunkte zu finden, die für den Konsumenten attraktiv sind. Ich gehe davon aus, dass wir 3 bis 5 Jahre brauchen, bis wir den Markteintritt haben. Und bis wir, ich sag mal, 10% vom Markt vielleicht bedienen können, brauchen wir sicherlich 10 bis 15 Jahre. Wir machen ja keinen Fleischanaloger, wir machen das Original. Wir sind identisch zu dem, was im Tierkörper passiert. Wir müssen zwar Muskelfettzellen, Bindegewebszellen alle separat machen, aber vom Prinzip ist das erstmal identisch. Geschmacklich ist das natürlich eine große Herausforderung, so Themen wie Tierrasse oder auch Fütterungen und so weiter in einem Bioreaktor abzubilden. Das ist für die Aromatisierung sicherlich noch ein Riesenthema. Die Erstprodukte werden garantiert Hybridprodukte sein. Das heißt, wir werden eine Kombination haben aus Pflanze und Tier.
Ein langes und vor allem unbeschwertes Leben ist von uns allen Menschen ein großer Wunsch. Doch noch immer leidet eine Vielzahl an Menschen an teilweise unheilbaren Krankheiten. Slim Chiha und seine Firma ProZion wollen mit einer neuen Methode krankheitsrelevante Proteine im menschlichen Körper angehen, bei denen alle bisherigen Heilungsmethoden versagt haben.
Mit ProZion haben wir über ein Jahrzehnt daran geforscht, einen komplett neuen Ansatz auf den Markt zu bringen, der eben auf eine neue Art krankheitsrelevante Proteine zu hemmen. Dafür haben wir eine neue Art von Strukturen basierend auf einer selbstentwickelte Plattformtechnologie erschaffen. Das sind Moleküle, die ähnlich wie Lego-Bausteine zusammengefügt werden können, um Wirkstoffe zu entwickeln. Und das haben wir bereits schon sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, eben gegen ein bis dato nicht angreifbares, aber Kernkrebsprotein, welches eben extrem negative Rolle spielt im Krebsgeschehen. Das konnten wir bereits schon mit unserer Technologie blocken. Wenn man krank ist, nimmt man ja ein Arzneimittel und in den allermeisten Fällen sind darin eben ein Wirkstoff enthalten. Dieser ist in der Lage, ein krankheitsrelevantes Protein zu binden und dadurch eben ist von seiner, ja, ich sage jetzt mal, Aktivität zu hemmen. Und wie bei ProZion fokussieren uns auf eine Klasse an Proteinen, die eine sehr spezielle und schöne Helixstruktur erkennen können. Weil diese Proteine zum Ersten extrem abundant sind, sie sind sehr oft vorkommend im Körper und zweitens, weil sie eben Schlüsselrollen spielen bei zellulären Fehlfunktionen, die zu all diesen kritischen Krankheiten führen. Das einzige Problem ist, sie gelten als nicht adressierbar oder wie man das in der Branche nennt, undruggable, weil es einfach nichts gibt, was in der Lage ist, diese Helixstruktur anzunehmen, um diese erstmalig zu hemmen. Und genau da kommt eben unsere Innovation ins Spiel. Basierend auf diesen Jahren von Forschung haben wir eine neue Art von chemischen Strukturen entwickelt, die in dieser perfekten Helixstruktur daliegen. Damit sind sie komplett allein an dem Markt und es gibt kein pharmazeutisches Produkt, was das auch nachahmen kann. Die Idee ist jetzt, dass sich diese ähnlich wie Lego-Bausteine zusammen fusionieren kann. Und diese kann ich jetzt nutzen, um sie eben als Wirkstoffkandidaten gegen diese krankheitsrelevanten Proteine zu nutzen. Mithilfe unseres Lego-Konzeptes haben wir einen neuen Wirkstoffkandidaten entwickelt, der genau dieses Krebsprotein eben hemmen und blocken kann. Und wir geben gerade ordentlich Gas, um das so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen. Wir peilen die nächsten 12 bis 18 Monate an.
Wer täglich mit Auto, Flugzeug, ÖPNV oder im ICE unterwegs ist, der merkt, es muss sich was tun. Unsere Verkehrsadern sind überlastet, die Straßen sind dicht, das Schienennetz marode. Warum dann also den Verkehr nicht einfach überfliegen? Das ist die Idee von Daniel Wiegand und seiner Firma Lilium. Die Idee ist, senkrecht startende kleine Flugtaxis einzusetzen.
Wir entwickeln komplett batteriebetriebene elektrische Flugzeuge, Jetflugzeuge, und die können senkrecht starten. Das Flugzeug ist jetzt schon gestartet hier, beschleunigt gerade, und man sieht an dem Flügel eine Reihe von elektrischen Jettriebwerken, deren Technologie wir entwickelt haben. Und damit kann ich eben diese Triebwerke schwenken am Flügel und damit sowohl für den Start sie nach unten zeigen lassen, das Flugzeug in die Luft heben und dann im Reiseflug diese Triebwerke schwenken, sodass sie nach vorne zeigen und das Flugzeug relativ normal fliegen lassen mit Auftrieb dann durch die Flügel. Vielleicht ein paar Worte zu Lilium selber. Die Firma ist jetzt 7 Jahre alt. Wir haben ungefähr 850 Mitarbeiter, 1,1 Milliarden an Venture Investments bisher geraced. Wir sind börsennotiert und wir gehen davon aus, dass wir noch ungefähr 350 Millionen brauchen werden, bis wir im Jahr 2025 tatsächlich so ein Flugzeug als weltweit ersten elektrischen Jet kommerziell zugelassen haben werden. Warum ist diese Technologie jetzt so interessant? Die ist nicht nur interessant, um regionalen Schnellverkehr zu machen, der keine neuen Infrastrukturen braucht, wie ICE-Trassen oder Autobahnen zum Beispiel. Wenn wir uns mal daran erinnern, mit was viele von uns regelmäßig fliegen, das sind alles Jets. 95% der Flugzeuge weltweit sind Jets. Und diese Technologie hier ist die zugrunde liegende Technologie, um diese Flugzeuge nachhaltig zu machen, zu elektrifizieren. Das kann man im Senkrechtstart machen, wie hier. Wir wollen aber auch später größere Flugzeuge bauen, die konventionell starten und landen, also im Prinzip elektrische Airliner. Und wir glauben, dass wir ungefähr in 25 Jahren ungefähr 2000 Kilometer weit damit fliegen können. Das heißt, wir können nicht den Interkontinentalflug damit ersetzen, aber wir können tatsächlich 80% aller Flüge weltweit mit dieser Technologie in den nächsten 25 Jahren elektrifizieren. Und das ist strategisch unglaublich wichtig, weil wir wollen die Luftfahrt nicht abschaffen. Aber wir brauchen schnelle Verbindungen für unsere Wirtschaft, für unsere Entwicklung, aus sozialen Gründen für unsere Gesellschaft. Und wir müssen sie nachhaltig machen. Und dafür entwickeln wir die Kerntechnologie und sind tatsächlich momentan weltweit führend als einziges Unternehmen, das diese elektrische Jet-Technologie so weit fortgeschritten hat in der kommerziellen Zulassung.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr erfahren wollen über Pioneers for Future, dann finden Sie weitere Informationen auf unserer Webseite thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen Anleger, Immobilienbesitzer und Mieter ganz genau auf neue Zahlen. Welche das sind, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Es gibt neue Zahlen zu den New Yorker Mietpreisen. Man ahnt ja schon, wie die ausgefallen sind, aber verrate uns, wie schlimm sind sie wirklich gestiegen?
Sehr schlimm, Chelsea. Um genau zu sein, im November nochmal um 2%. Im Durchschnitt kostet eine Wohnung in Manhattan jetzt über $5,200 Miete im Monat. Das ist 19% mehr als noch letztes Jahr. Für viele Mieter in New York bedeutet das, dass sie ihre Mietverträge einfach nicht mehr verlängern können oder sich verkleinern müssen. Experten blicken beunruhigt auf diese Daten. Mietpreise sind ja ein großer Bestandteil bei der Berechnung der Inflation. Und dass die Mieten in New York weiter steigen, lässt die Sorge größer werden, dass es auch um die Gesamtinflation nicht besonders gut steht. Wie sehr die Mieter schon mit den hohen Kosten zu kämpfen haben, sieht man daran, dass im November knapp 40% weniger neue Mietverträge unterschrieben wurden. Das ist die größte Verringerung seit der Corona-Pandemie, wo es ja so eine Art Flucht aus New York gab. Die Vermieter haben aber bisher auch nicht den Druck, die Mieten zu senken. Es gibt nämlich kaum Leerstand. Nur 2,4% aller Wohnungen in New York sind verfügbar. Das ist weit unter dem historischen normalen Level von 3%. Aber Chelsea, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es einfach keine Mieter mehr geben wird für die viel zu teuren Mieten und dann müssen die Vermieter mit den Preisen runtergehen. Und bis dahin wird New York wohl weiterhin die teuerste Stadt der Welt bleiben.
Danke, Anne. Und wir machen weiter mit Annette Weißbach am Frankfurter Parkett. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
China lockert in kleinen Schritten seine strenge Null-Covid-Politik. Welche Auswirkungen hat das auf den chinesischen Aktienmarkt?
Der Aktienmarkt hat ordentlich zugelegt in Reaktion auf diese schrittweise Abkehr von der Null-Covid-Strategie der Regierung. Und zwar hat der CSI 300, das ist quasi das Äquivalent zum DAX in China, seit Ende Oktober bis jetzt knapp 13% hinzugewinnen können. Es kam natürlich auch noch dazu, dass es Stützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor gab in dem Land. Ein anderes Problem, aber gerade die Öffnung des Landes ist massiv wichtig für die chinesische Wirtschaft im Punkto Wirtschaftswachstum, Lieferkettenprobleme, aber auch die generelle Nachfrage nach Gütern. Und das dürfte dann dem Index auch weiterhelfen oder den Aktien auch weiterhelfen. Viele Wall Street Banken haben ihre Einschätzung Chinas auch sehr positiv verändert, sind also jetzt bullisch, wie man so schön sagt, am Markt für den chinesischen Markt. Und das dürfte wahrscheinlich den auch noch weiter unterstützen, sollte China dabei bleiben, die Zero-Covid-Strategie sukzessive abzuschaffen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Kinder in Großbritannien Tests absolvieren müssen, die selbst Erwachsene nicht schaffen. In Great Britain müssen jedes Jahr 6 Klässler in einer Prüfung zeigen, was sie alles wissen. Kritik an diesem Test, den man mit dem PISA-Test vergleichen kann, gab es schon länger. Der Vorwurf, der Test würde nur unnötigen Druck auf die Kinder ausüben und keinerlei Lerneffekt erzielen. Um das zu demonstrieren, rief die britische Organisation More Than a Score Politiker auf, dieselbe Prüfung abzulegen, mit überraschendem Ergebnis. Die Parlamentarier schnitten schlechter ab als die 10-Jährigen aus der 6. Klasse. In der Westminster Class of 2022, wie sich die Politiker scherzhaft nennen, erreichte weniger als die Hälfte, also 44%, um es genau zu sagen, das erwartete Niveau in Mathe und nur 50% genügen den Erwartungen in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Bei den 10- bis 11-jährigen Schülern erreichten landesweit immerhin 59% das erwartete Niveau. Die kleine Demonstration bei den Parlamentariern hat ihre Wirkung gezeigt. Einige von ihnen wollen den Test nun abschaffen oder zumindest verändern. Na, zum Glück war das nur eine Trockenübung, denn sonst wäre das britische Parlament wieder einmal versetzungsgefährdet gewesen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass E.T. der Außerirdische das Product Placement nach Hollywood brachte. Spielbergs Film über das kleine Alien sollte nicht nur die Film-, sondern auch die Werbeindustrie revolutionieren, als der Film genau heute, vor 40 Jahren, also am 9. Dezember 1982, in den westdeutschen Kinos anlief.
E.T. nach Haus telefonieren.
Während heute versteckte Werbung wie Marty McFlys Nike-Turnschuhe oder James Bonds Aston Martin aus Filmen nicht mehr wegzudenken sind, hatten Unternehmen in den 80ern das Potenzial der Filmwerbung noch nicht erkannt. Deshalb lehnte der Schokobonbon-Hersteller M&M's es auch ab, als das Angebot gemacht wurde, Steven Spielbergs neuen Film E.T. zu sponsern. Man sah einfach keinen Nutzen in dieser Kooperation.
Kannst du das sagen? E.T.? E.T.?
E.T. E.T., E.T., E.T.
Doch Steven Spielberg ist nicht nur ein großartiger Regisseur, sondern auch ein kluger Geschäftsmann. Wenn die einen nicht wollen, muss man eben zur Konkurrenz gehen. Er wandte sich also an Hershey's. Mit Erfolg. Der Schokowarenhersteller war bereit, $1 Million für die Platzierung von Reese's Pieces Erdnussbutterbonbons im Film locker zu machen. Für die damalige Zeit und den krisenden Konzern ein großes Investment. Auf der anderen Seite immerhin 10% des gesamten Filmbudgets. Und das sollte sich auszahlen. Um die Süßigkeit brach ein regelrechter Hype aus. Hershey's konnte den Absatz der Bonbons verdreifachen. Denn E.T. war ein Mega-Erfolg. Spielbergs Film gewann 3 Oscars und spielte $800 Millionen ein. Noch heute ist der Film Kult. Deshalb widmete auch Katy Perry dem kleinen Außerirdischen einen Song. Da hören wir heute Morgen doch gerne mal rein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen himmlischen Start in diesen Tag und ein schönes drittes Adventswochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.